Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Heute mal wieder mit Gesa Ufer. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und ich habe hier auch eine illustre Lieblingsgästin für Sie im Gepäck, von der ich übrigens schon gar nicht weiß, ob ihr der Begriff Gästin so recht wäre oder ob sie den total bescheuert findet. Marion Brasch ist heute mein Plus Eins. Herzlich willkommen.
Hallo Gesa.
Und ich weiß gar nicht so recht, wie ich dich intronisiere. Du bist so alles Mögliche. Du bist Radiofrau, du bist, ich würde sagen, Autorin auf jeden Fall, Schriftstellerin, könnte man wahrscheinlich mit Fug und Recht auch sagen. Du bist Musik- und Netzauskennerin. Du bist überzeugte Ostberlinerin, wenn es sowas gibt. Dann bist du ein leidenschaftlicher Familienmensch, auch wenn deine Weise, über Familie nachzudenken und zu schreiben, vielleicht etwas untypisch ist. Wie schön, dass du da bist.
Danke.
Wir haben gestern mal ganz kurz telefoniert, weil ich dir so ungefähr sagen wollte, was hier auf dich zukommt. Und da wollte ich von dir wissen, was du eigentlich gerade so bastelst, an was du so gerade dran bist. Die Projekte, das ist ja, worüber wir hier in Berlin immer besonders gerne sprechen. Und da hast du sehr, sehr überzeugend diesen schönen Satz gesagt: Nö, ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden im Leben.
Ja, das stimmt, bin ich. Also ich brauche auch nicht notwendigerweise die Arbeit, um zufrieden zu sein. Wobei, ich glaube, wenn sie fehlt, ist es auch doof. Also irgendwie was zu tun zu haben, ist schon elementar und wichtig. Aber ich bin auch sehr gut im Nichtstun. Ich kann das sehr gut.
Hat mir sagenhaft gut gefallen jedenfalls, diese kleine Zustandsbeschreibung, weil es ja so eigentlich ein Zustand ist, für den wir uns alle die ganze Zeit abrackern und wo wir die ganze Zeit auf und nieder hüpfen, um endlich genau in diesen Zustand zu finden. Also so eine Art Grundzufriedenheit. Da darfst du uns gerne heute hier maximal davon abgeben, wenn
okay,
du magst.
Okay, sehr gerne, mache ich.
Musst du aber nicht. Marion, in Berlin und Brandenburg kennen dich sowieso so gut wie alle Radiohörerinnen und Hörer. Du machst seit, wir haben gerade mal ganz kurz nachgerechnet, seit schockierenden 35 Jahren hier in der Region Radio. Inzwischen kennt man dich aber auch über Berlin hinaus, und zwar, weil du einen ganz tollen Roman geschrieben hast über die Geschichte deiner Familie. Ab jetzt ist Ruhe. Und dann hast du auch noch 2,5, kann man sagen, weitere Romane geschrieben, so ungefähr, ne? 3, würdest du sagen? 3?
2,5, stimmt. 2,5, du hast recht, ne? Der eine ist eher Quatsch. Also ist so ein Quatschgeschichten, ja.
Und dann bist du aber auch nochmal, glaube ich, extra bekannt geworden durch diesen sehr, sehr schönen Dokumentarfilm über deine Familie. Ein Dokumentarfilm von Anne-Kathrin Händel. Familie Brasch hieß der und war erstaunlich erfolgreich. Ich glaube sogar längst nicht nur im Osten, oder?
Nee, wir hatten tatsächlich auch so eine Kinotour damals gemacht und waren wirklich sehr überrascht, wie großes Interesse war, diese Familiengeschichte irgendwie zu sehen oder erzählt zu bekommen.
Ja, und für alle, die diese Familiengeschichte vielleicht nicht kennen oder nicht mehr so ganz kennen, du sprichst da von dieser fabelhaften Familie in deinem Roman im Untertitel. Das ist eine Familie, über die müssen wir vielleicht doch nochmal ganz kurz ein bisschen sprechen. Das ist eine Familie, in der das Politische und das Private auf eine sehr, sehr schmerzhafte Weise wirklich zusammengekommen sind. Deine Eltern waren sogenannte Remigranten. Das Wort war mir gar nicht so sehr geläufig. Aber das heißt, die sind im Grunde in der Zeit des Nationalsozialismus aus Deutschland raus, nämlich nach England. Deine Mutter gebürtige Österreicherin, Journalistin. Und dein Vater, genau wie deine Mutter, auch Jude. Der wollte eigentlich Priester werden, ist, glaube ich, zunächst zum Katholizismus konvertiert und dann zum Sozialismus, sagst du irgendwann mal. Also der Sozialismus war seine Religion, so kann man es fassen, oder?
Ja, und das zu verstehen, das ist mir auch nicht leicht gefallen. Also ich habe mir meinen Vater in diesem Buch auch erschrieben. Also das war mir alles nicht klar. Also genau wie du sagst, eben Jude dann konvertiert mit seiner Mutter zum Katholizismus, weil sie einen Katholiken geheiratet hat und dann durch die Emigration nach England Kommunisten begegnet und die ihm gesagt haben, Himmelreich auf Erden geht auch ohne Gott, lies mal Kommunistisches Manifest und dann die Konvertierung vom Katholizismus zum Kommunismus, das kann man so sagen, ja.
Und eben Remigranten, weil die beiden dann nach dem Zweiten Weltkrieg als überzeugte Kommunisten in die DDR gekommen sind, in die junge DDR, um hier eine Zukunft aufzubauen, um hier dem Sozialismus auf die Sprünge zu helfen. Dein Vater ein dann hoher Parteifunktionär, zwischendurch stellvertretender Kulturminister der DDR und vielleicht einer, dem am Ende möglicherweise das Fortkommen des Sozialismus wichtiger war als seine eigene Familie. Würdest du so weit gehen?
Ja, aber das auch in diesem religiösen Sinne, ne? Also, dass man dem Leben beziehungsweise Gott, Klammer auf, die Kirche, Klammer zu, die Partei, alles widmet und alles unterordnet. Das war eher so, also wirklich auch so ein religiöses Motiv. Also gar nicht, dass man sagt, Familie ist nicht so wichtig, sondern das kommt zuerst. Also die Arbeit an diesem jungen Deutschland, an dieser Idee des Sozialismus und alles andere hat hinten anzustehen.
Hm. Und so kommt das wahrscheinlich aber auch zustande, dass sich deine Brüder mit deinem Vater auch so furchtbar überworfen haben. Vor allen Dingen dein Bruder Thomas, der doch auch vielleicht der bekannteste deiner Brüder ist. Der war ja Schriftsteller, Übersetzer, Filmemacher, Dramaturg. Was fehlt noch in der Liste?
Regisseur. Genau, Filmemacher, ja.
Ja. Und der hat im Alter von 23 Jahren, nämlich anlässlich der Aufstände in Prag, Flugblätter verteilt. Dein Vater hat davon Wind bekommen und hat ihn, das ist nicht ganz geklärt, denunziert. Also ich glaube, dein Bruder ist davon ausgegangen, dass es so war, aber es ist nicht wirklich nachzuweisen. Wie genau geht da die Geschichte?
Ja, die kann man eben nicht ganz genau belegen. Also es gibt die Geschichte meines Bruders Thomas, der gesagt hat, mein Vater ist zur Telefonzelle gegangen und hat gesagt, ich bin zu Hause und sie sollen mich abholen, also bei der Stasi. Es findet sich kein Beleg darüber. Es ist möglich, es ist auch wahrscheinlich, aber es bleibt so ein Rest Zweifel. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Stasi längst wusste, wo mein Bruder ist und wo sie ihn abzuholen haben. Und mein Vater hätte nicht zu einer Telefonzelle gehen müssen, weil wir hatten ein Telefon zu Hause.
Ja. Aber die Geschichte geht wirklich tragisch weiter, weil im Grunde auch der Thomas sich Zeit seines Lebens abarbeiten muss an diesem Vater. Und dieses Leben ist viel zu kurz, wie überhaupt das Leben all deiner drei Brüder. Das sind alles drei sehr, sehr begabte Brüder. Da ist Klaus, der mit nicht mal 30 Jahren als sehr begabter Schauspieler stirbt, an einer Mischung aus Alkohol und Tabletten. Peter und Thomas sterben innerhalb eines Jahres an Alkohol, Drogen, den Spätfolgen dessen. Deine Brüder und ihr Nachlass, die beschäftigen dich bis heute ja sehr. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben? Warum lässt dich auch ihre Geschichte so nicht los?
Naja, ich habe meine Brüder, wie es eigentlich auch so naturgegeben ist, sehr geliebt und immer bewundert und immer zu ihnen aufgeschaut. Und ich wollte eigentlich immer auch so ein Leben führen wie sie. Also sie waren ja in diesem Ost-Berlin der 70er Jahre, bevor Thomas dann 76 in den Westen gegangen ist. Sie haben dieses Bohème-Leben der ostdeutschen Künstler geführt und so. Und ich fand das toll. Und ich bin in diese Parallelwelt unglaublich gern eingetaucht und war aber im Gegensatz zu ihnen ja immer brav und artig. Habe gut funktioniert, auch in den Augen meines Vaters. Meine Mutter lebte dann nicht mehr. Und hatte jetzt auch nicht so diesen Drang zur Rebellion und auch nicht diesen Drang zum Künstlerdasein. Der war mir nicht gegeben. Und wusste natürlich immer, wie begnadet und wie beschenkt ich bin mit solchen Künstlerbrüdern. Und sie irgendwie wieder in die Welt zu bringen, ist mir so irgendwie so ein Geschenk, dass ich das darf. Ja? Also, dass ich eben es so toll finde, dass Thomas, also die Gedichte meines Bruders wieder gelesen werden, dass irgendwie der Roman meines Bruders Peter wieder veröffentlicht wird, dass die Filme von Klaus irgendwie immer noch zu sehen sind. Das beschenkt mich und das ist ja so. Ich meine, sie sind nicht da, sie leben nicht mehr und trotzdem sind sie in meiner Nähe und das finde ich so toll.
Eine Sache finde ich sehr, sehr interessant, darüber haben wir auch gestern noch mal ganz kurz gesprochen. Du warst, sagst du selbst, das Nesthäkchen, du warst die Angepasste, du bist ja auch wirklich in die Partei eingetreten. Vielleicht auch wirklich, weil du genau die warst, die nie Ärger machen wollte. Aber du hast so ganz lapidar gesagt, und trotzdem haben eure Eltern euch alle auf ihre Art so weggeschickt. Mhm. Also der Thomas ist mit 11 Jahren in die Kadettenanstalt gekommen. Es gibt ein ganz eindrucksvolles Foto von deinem Vater und ihm, wirklich als Elfjährigem in dieser Uniform und man denkt sofort, was hat der seinem Sohn da angetan?
Naja, also die Geschichte war so, natürlich, im Nachhinein kann man es so betrachten, aber zunächst, und das wusste ich auch nicht, das habe ich dann auch gelesen und Thomas hat es mir auch irgendwann erzählt, Thomas wollte das. Also wie so kleine Jungs, ja, also Uniform ist cool, irgendwie Abenteuer. Ne? Er wollte das am Anfang, aber er wollte es nicht sehr lange, als er da war und erfahren hat, wie grausam dieser Alltag eines jungen Kadetten, 11-jährigen Jungen, ist, wollte er da ganz schnell wieder weg. Und die eigentliche Schuld, die mein Vater da auf sich geladen hat, war gar nicht, ihn wegzuschicken, sondern ihn nicht wiederzuholen, als er gesagt hat, ich muss hier weg, ich kann hier nicht sein.
Bei dir selbst war es so, also ich glaube, Klaus und Peter waren im Internat?
Klaus war im Internat, Peter nicht. Peter war zu Hause.
Ah, Und du wiederum warst in der Wochenkrippe, wo ich überhaupt nicht wusste, dass es das gab, bis ich hier im Deutschlandfunk Kultur mal so ein Feature gehört habe, was mir sehr gefallen hat und was natürlich mir als Westdeutscher, wo es klar war, die Mutti, die geht erst dann wieder arbeiten, wenn die Kinder in die Schule kommen. Und mir kam das ja geradezu schockierend vor, die Vorstellung, dass man ein kleines Kind montagmorgens in die Krippe bringt und es freitagabends oder nachmittags zurückholt. Ein Minikind. Mhm. Aber das hat man gemacht, weil man der Auffassung war, das ist das Beste, was dem Kind passieren kann, oder?
Naja, also vielleicht nicht das Beste, aber unsere Kinder sind, während wir den Sozialismus aufbauen, gut aufgehoben. Also man kümmert sich um unsere Kinder, wir müssen uns keine Sorgen machen. Das war, glaube ich, so das Bewusstsein dieser Generation, der Leute, die diesen Staat aufbauen wollten, also in den Funktionen, in denen mein Vater war, meine Mutter als Journalistin und so. Und sie haben das in der Überzeugung gemacht, es ist alles in Ordnung und unsere Kinder haben keine Not. Ne? Also das war so ein anderes Selbstverständnis von Familie dann vielleicht auch, ne? Und von dem Erwachsenwerden oder Heranwachsen von Kindern. Es wurde schon ernst genommen, aber auf eine andere Weise relativiert. Ja.
Und du selbst sagst, der hat es eigentlich, also aus deiner Perspektive, ja, dich möglicherweise auch natürlich beeinflusst, aber dir nicht massiv einen mitgegeben, oder?
Also wenn ich mich so von außen betrachte, irgendwie so was, ich denke, ich bin gesund da rausgekommen. Also ich kenne auch die anderen Geschichten. Ich glaube, dass es auch große Unterschiede gab, wo und wie man behandelt wurde in den Wochenkrippen. Und vielleicht hatte ich einfach Schwein und hatte eine liebe Frau, die da sich um uns gekümmert hat und so. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl eines großen Defizits, das ich seelisch erlitten habe durch diese Zeit.
Wir reden in dieser Sendung ja traditionell immer gern über das Eingemachte, also über das, was das Leben ausmacht, über Freundschaft, über Liebe, aber durchaus auch über die Schattenseiten, über Krankheit, über Tod. Und mit dir würde ich gern über das Älterwerden sprechen. Und zwar, weil wir ja 10 Jahre auseinanderliegen, ziemlich genau. Aber ich möchte mal behaupten, dass man diese 10 Jahre überhaupt nicht merkt. Also, du hast eine frische und trotzdem so warme Stimme, du trägst regelmäßig Kapuzenpullis, du hast ein riesengroßes Ohr für neue, gute Musik, aber auf dem Papier steuerst du eindeutig auf den nächsten wirklich richtig großen, runden Geburtstag zu. Du wirst 60.
Bin ich schon.
Bist du schon?
Ich bin schon.
Das ist schockierend.
Ja, ich steuere jetzt in den nächsten 10 Jahren auf den 70. zu.
Das hätte ich dir nie geglaubt. Ja. Aber wie fühlst du dich mit diesem komischen, mit dieser Zahl, mit diesem faktischen Lebensalter?
Ja, also es ist surreal. Also ich sehe diese Zahl und habe auch diesen Geburtstag, der nun wegen der Pandemie jetzt nicht ausufernd gefeiert werden konnte, so zur Kenntnis genommen und denke, das hat doch mit mir gar nichts zu tun. Mhm. Das bin ich doch nicht. Also ich bin doch gerade erst irgendwann mal 30 und 40 geworden, dann irgendwann 50. Und so wie du sagst, also ich fühle mich ja, also ich bin nicht diese 60 Jahre alt innerlich. Ja? Also ich sehe in den Spiegel und sehe natürlich eine Person, die älter geworden ist und so. Und mein Haar ist grau und so. Aber das hat nichts mit meiner Innenwelt zu tun. Und das sagen ja viele, also die so. Und ich habe ja irgendwann, hat mir auch mein Bruder Thomas mal gesagt, und ich nehme das einfach auch erweitern zur Kenntnis, dass man erst mit 40 anfangen sollte, mal darüber nachzudenken, wie man erwachsen werden könnte. Und ich finde, dass man das auch mit 60, dieses Privileg durchaus zubilligen kann.
Das ist eine sehr, sehr schöne Theorie, die gefällt mir ausgesprochen.
Kommt genau. Von den Indianern, glaube ich.
Aha. Umgibst du dich eigentlich auch viel lieber mit so jungem Volk? Also hast du den Eindruck, dass die dir gemäßer sind?
Ja, also ich suche das nicht, aber es ergibt sich mitunter so. Also es hat, ja, mein Leben findet eben auch so im Kreise jüngerer Leute statt. Aber die anderen auch. Also es ist beides, ne? Also ich entferne oder distanziere mich nicht von Menschen, die meines Alters sind, sondern die sind genauso in meinem Leben, aber die anderen eben auch.
Mhm. Einer der Punkte, die dich für mich auch als jung charakterisieren, das ist dein Umgang mit den sogenannten neuen Medien. Also man muss wirklich sagen, dein Smartphone ist dein ständiger Begleiter. Das ist schon auch ein bisschen fast wie so eine Art Nabelschnur, mit der bist du mit einigen Leuten in engem Kontakt und du machst auch wahnsinnig schöne Sachen mit diesem Smartphone. Wahnsinnig schöne Fotos, wahnsinnig schöne Filme. Zum Beispiel bespielst du ein Format, das heißt eine Sekunde am Tag. Mhm. Erklär mal, was hat es damit genau auf sich?
Ach, das habe ich vor mittlerweile auch schon 8 Jahren oder so mal entdeckt. Da hat so ein Amerikaner damit gespielt, der eine Geschichte erzählt hat und dann eine App draus entwickelt hat. Also der, ich glaube, eine Verwandte, eine Tante, die irgendwie krank wurde, besucht hat im Krankenhaus und man sieht jeden Tag eine Sekunde mit einem anderen Menschen, der sie besucht und irgendwann ist sie wieder zu Hause und alle sitzen zusammen um einen Tisch und dachte ich, das ist ja so genial. Und da ich kein Tagebuch führe, habe ich gedacht, das wäre doch eine wunderbare Variante oder Möglichkeit, so eine Art Tagebuch zu führen. So habe ich damit angefangen, wirklich 2012 oder 2013 diese Sekunden zu sammeln und am Ende eines Monats zu einem Film zusammenzustellen. Und das ist für mich wirklich so, ich gucke mir irgendwie das, was ich nicht, 2006 an und gucke mir einen Film an und denke, ach, da war ich da und da und da habe ich mich so und so gefühlt und da waren die Leute um mich rum und da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Das ist wie ein Tagebuch für mich. Ja.
Und es ist von der Anmutung auch, das ist ein bisschen zynisch, aber fast so ein bisschen wie dieser angebliche Film, der einem so vor seinem letzten Stündlein nochmal so vorm inneren Auge ablaufen soll. Also es sind ja wirklich nur so Blitzlichter und man ist geradezu überrascht, wie viel in eine Sekunde passt.
Es ist wirklich toll und also für Leute, die das gucken, ist das jetzt vielleicht nur einfach skurril, was da so los ist in diesen Sekunden. Manchmal ja auch gar nichts, ja, so tagelang. Und für mich ist es eben sehr viel mehr.
Ja. Und dann steht auf deiner Seite so schön, du klebst Sachen ins Internet. Und zwar sehr, sehr schöne Sachen, oft einfach Empfehlungen, Bücher, Filme, Dinge, die dir gerade aufgefallen sind, die du in die Welt tragen willst. Ich habe gerade gelesen, so einen neuen Comic von der schwedischen feministischen Comicautorin Liv Strömquist, die behauptet, dass gerade Frauen über Social Media oft richtiggehend depressiv werden, weil sie, gerade wenn sie sich immer so angucken, was die anderen alles so Tolles machen und was für bunte Leben sie führen und wie unfassbar gut sie dabei wieder aussehen, dass das Frauen in Depressionen stürzt, dass Frauen dabei wirklich schlecht draufkommen, weil sie immer den Eindruck haben, da nicht zu genügen. Kennst du dieses Gefühl oder bist du sowieso eigentlich jemand, der eher ausspuckt, als sich reinzuziehen, was die anderen machen?
Ja, also das mache ich nicht. Das interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Also ich interessiere mich schon für andere Leute, aber ich nicht so, um mich zu messen oder so. Also sowas gucke ich mir auch gar nicht an, sondern ich wandere durch dieses Internet und entdecke irgendwie Sachen. Und das hat viel mit meiner hochgradig, ja, ich bin sehr begabt im Prokrastinieren. Also ich kann sehr gut prokrastinieren. Also wenn ich irgendwas machen soll, mache ich es nicht, sondern ich gucke erstmal, was es so in der Welt gibt an interessanten Sachen und entdecke dann irgendwelche Kurzfilme und denke, das ist so genial. Oder Erfinder, die irgendwas völlig Verrücktes erfinden. Und dann denke ich, das mache ich, klebe ich auf meine Seite. Also das ist eher so eine Art Freizeitbeschäftigung, die mich irgendwie, wobei ich das jetzt schon länger wieder ein bisschen habe schleifen lassen, aber was mir total Spaß macht. Also es ist wie so ein, es ist nicht mal ein Hobby, aber es ist Prokrastinationsmaßnahme. Ja.
Spannend. Ja, also Fachfrau fürs Prokrastinieren. Aber um nochmal auf deine Eingangsrede zurückzukommen, du hast gesagt, dass du im Moment ja wenigstens diesen Zustand der Zufriedenheit hast. Und da wollte ich doch nochmal einmal rückfragen, hast du vielleicht den Eindruck oder kannst du uns die Hoffnung mitgeben, dass das doch auch mit diesem Alter zu tun hat, dass man über die Jahre möglicherweise ein größeres Talent für diese Zufriedenheit bekommt?
Ich weiß nicht. Also ich denke, ich schiebe es eher so auf so eine Eigenschaft, was ich vorhin auch sagte. Also ich hatte nie große Ambitionen. Ich habe mich immer eher als Durchschnitt verstanden und war eher plan- und ziellos. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr zugutekommt, dass ich dadurch nicht getrieben bin. Also ich muss nicht irgendetwas erreichen in meinem Leben. Ich habe viel Glück gehabt, dass ich irgendwie Dinge tun konnte, die mir angetragen wurden. Also Bücher zu schreiben, Radio zu machen, das hatte auch viel mit Glück zu tun. Und ansonsten ich suche nicht irgendetwas. Ich bin nicht auf der Suche nach etwas, sondern ich lasse die Dinge passieren und es passieren natürlich auch schlechte Dinge. Und aber das, was bleibt, sind irgendwie dann doch gute Dinge, die mich gelassen machen. Und das hat, glaube ich, gar nichts mit Alter zu tun, sondern vielleicht auch mit dem, was mir widerfahren ist. Und dass ich mit den schlechten Dingen klarkomme, das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Talent, was ich habe, entwickelt habe, klarzukommen und dabei niemanden zuzulassen, der mich treibt oder der mich irgendwo hintreiben will.
Sagt unser heutiger Lieblingsgast Marion Brasch, staatlich anerkannte Chefprokrastiniererin und Tiefstaplerin. Marion, was mir schon ganz früh bei dir auffiel, wenn du dein Leben in Kurzform beschreibst, dann sagst du gern, ich bin gelernter Schriftsetzer. Warum sagst du nicht Schriftsetzerin? Also bist du im Grunde deines Herzens ein Kerl?
Nee, also das war so, der Ausbildungsberuf hieß eigentlich in der DDR Facharbeiter für Satztechnik. Schriftsetzer ist diese alte Bezeichnung und für mich war es immer völlig klar, ich lerne den Beruf eines Schriftsetzers. Das ist, also diese Berufsbezeichnung ist für mich männlich, obwohl ich kein Kerl bin, aber ich habe ja bei Kerlen gearbeitet, lange als Schriftsetzer. Insofern bin ich auch dadurch vielleicht eher ein Schriftsetzer als eine Schriftsetzerin geworden.
Mir stößt das total seltsam auf. Und dieses Thema Gendern, also benutzt man jetzt die weibliche und die männliche Form, macht man diese obskure Kunstpause, das ist ein Thema, bei dem man sich herrlich in die Wolle kriegen kann. Warum kochen eigentlich bei diesem Thema die Mütchen so hoch? Ein Fall für unsere Rubrik.
Plus eins. Die Antwort.
Und die Antwort zu dieser Frage, die kommt heute von einer, die sich bestens auskennt, von der Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Nele Polacek. Schönen guten Tag.
Freut mich, hallo.
Sie sprechen von sich selbst auch immer, so wie Marion, vom Schriftsetzer als Schriftsteller. Und das geht mir inzwischen schon so richtig schwer von Lippen und ist für mich im Grunde so ein Indiz dafür, dass die Sprache eben wirklich sehr, sehr veränderlich ist und dass man im Grunde sprachlich hierzulande doch schon viel, viel weiter ist und automatisch schon Schriftstellerin sagt, wenn eine Frau gemeint ist. Ist das ihrerseits im Grunde sowas wie die schiere Provokation, wenn Sie sagen, ich bin Schriftsteller?
Nee, um Gottes Willen, das ist also Provokation, finde ich, ein wahnsinnig langweiliges Feld und das wäre nie mein Anliegen. Nee, ich halte es für falsch. Also es ist tatsächlich bei mir eine moralische Entscheidung, weil ich glaube, dass in der Berufsausübung, die sollte erstmal für sich stehen. Also im öffentlichen Raum bin ich jetzt erstmal Schriftsteller und Journalist und sonst irgendwas, aber dass ich Frau oder jüdisch oder schwul oder schwarz oder sonst was bin, das geht erstmal niemanden an. Das was an. Das kann ich dann in Individualfällen irgendwie offenlegen und sagen, aber im Prinzip erstmal bin ich Schriftsteller und was ich dabei für ein Geschlecht habe, sollte egal sein.
Leuchtet mir ad hoc sofort ein, aber wir sind doch, und da bleibe ich bei meiner Meinung, eigentlich schon eine ganze Ecke weiter und es ist inzwischen nach gerade unüblich, als weiblicher Teilnehmer zu behaupten, man sei Schriftsteller. Also das ist doch so was, wo jetzt eigentlich die Leute eher drüber stolpern, als dass sie das so sehen wie Sie.
Naja, also Sie sagen jetzt weiter, wir sind da weiter. Ich finde das nicht weiter. Ich finde das einen ganz großen Rückschritt sprachhistorisch. Und ich bin, glaube ich, da sehr auf einer die ostdeutsche Perspektive zu dem Thema, die, glaube ich, Marion Brasch ja auch irgendwie internalisiert hat, ist, dass die Endung in sexistisch ist, weil sie einen Fokus auf was legt, was keine Rolle spielen sollte, nämlich auf das Geschlecht. Also das jetzt immer zu betonen, das ist irgendwie für mich etwas wahnsinnig patriarchal Antiquiertes. Das haben in England, wurde das im Zweiten Weltkrieg gemacht, als die Frauen dann auch Ärzte und Lastwagenfahrer waren, sagte man dann irgendwie Lady Doctor, um zu betonen, dass der Mensch, der da dir das Leben rettet, aber um Gottes Willen eine Frau ist, weil das total wichtig ist in einer sexistischen Gesellschaft. Wenn wir uns aber, und ich hoffe, wir sind weiter in dem Sinne, dass wir eine weniger sexistische Gesellschaft haben. Und wenn wir da weiter sind, muss diese Kategorie wieder entfernt werden, im permanent sichtbar machen. Also dann kann man immer noch sagen, an der Stelle, wo es wichtig ist, also keine Ahnung, beim Arzt ist es vielleicht wichtig, dass man eine Frau ist, dann kann man das sagen, so wie man in, auf einem CSD eine Schwulen- und Lesbenfahne oder eine LGBTQI-Plus-Fahne tragen kann. Man kann sich sichtbar machen, wo man das möchte, aber eine zwanghafte Sichtbarmachung, das ist doch was sehr, sehr Altbackenes. Hm.
Ich finde, man kann Ihnen schon anhören, dass diese Frage Sie auch nicht gänzlich kalt lässt. Mario, jetzt wollte ich dich nochmal fragen, also ihr seid ja beide Schriftsteller. Hm. Wie hältst du das denn im Radio? Also ich meine, wenn man die Schriftsprache wählt, dann kann man das ja irgendwie doch noch sehr geschickt umschiffen, indem man also auch die weibliche und männliche Form nutzt. Wir haben ja jetzt gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien, also auch zum Beispiel bei Klaus Kleber war es, glaube ich, der angefangen hat mit dieser Obskuren, mit dem Sternchen und der Lücke, diesem wirklichen Gap, was man da auf einmal hört, da kann man ja weniger so drum rumschiffen. Wie hältst du es eigentlich im Radio mit Männlein und Weiblein?
Also ich variiere. Ich sage entweder beide Formen oder die männliche, weil ich bin der Meinung, also ich finde auch diese Freiheit, das zu haben, wichtig, dass jeder entscheiden kann, wie er oder sie das handhaben möchte. Ich möchte es so handhaben. Und da ich mich, und ich glaube, da bin ich mit Nele Polacek dann auch, glaube ich, einer Meinung, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dieser ostdeutschen Sozialisation zu tun, dass es keine Rolle spielt. Und wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse so sind, dass es kein Pay Gap gibt, dass es wirklich eine wahre Gleichberechtigung gibt, dann ist es auch nicht nötig, dass man darüber debattiert, ob man nun männlich, weiblich, sächlich oder welchen Geschlechts auch immer ist. Wenn alle gleich behandelt werden, ist es egal, dann kann man auch durchaus Schriftsteller oder Schriftsetzer oder sonst irgendwas sein und sagen und von sich behaupten, man sei es. Ja.
Aber ihr beide, ihr würdet mir doch recht geben bei der doch so profanen Einsicht, dass eine veränderte Sprache doch auch durchaus Realität verändern
kann. Nein, also da würde ich dir wirklich widersprechen. Mm-mm. Ich würde auch sagen, entschuldige, Nele, das war bei Marx, ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und wenn das Sein so die Grundlagen hat, dass man sagen, es ist egal, dann ist das Bewusstsein giert auch nicht danach, Unterschiede zu machen. Also das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nele.
Ja, ich glaube, ich finde das eine ganz große Gefahr, diesen Gedanken. Und wenn wir es in unseren Deutschland angucken, in Deutschland wird seit den mittleren 70ern über Gendern diskutiert und wir machen das sehr aktiv. An der Gender Pay Gap hat sich in den letzten 25 Jahren nichts geändert. Die ehemalige DDR, was diese Fragen angeht, natürlich viel, viel weiter. Die hatten kein Abtreibungsverbot, die hatten Pille für alle, die hatten Frauen, die gearbeitet haben, die haben heute, wenn man es vergleicht, ehemalige DDR und ehemalige BRD, also Westdeutschland, sind wir in Ostdeutschland bei einer Gender Pay Gap von 7% und in Westdeutschland sind wir Europameister in Gender Pay Gap haben.
Ja, das ist skandalös.
Ich glaube, wir lenken uns total ab mit dieser Sprache.
Also da bin ich total bei Ihnen und das ist wirklich skandalös, genau wie Sie sagen. Wäre jetzt aber auch nochmal ein extra Thema, glaube ich, zu klären, inwieweit Emanzipation und Gleichberechtigung in Ostdeutschland wirklich so Realität war. Eine Frage treibt mich aber nach wie vor um und das war ja im Grunde auch die Ausgangsfrage. Warum können wir uns bei diesem Thema so herrlich aufregen? Also man kann ja durchaus anderer Meinung sein, aber mir scheint es doch, dass es bei dieser Frage sehr schnell sehr militant zugeht. Also ich frage mich, ist das fast wie eine Art Stellvertreterfrage für einen Krieg, der eigentlich an einer ganz anderen Frontlinie verläuft?
Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass Menschen bei Sprache sehr empfindlich sind. Das haben wir in der Rechtschreibreform gesehen, wo es um nichts ging. Es ging um die Frage, ob das mit Doppel-S oder mit SZ völlig belanglos. Und Menschen haben sich bis aufs Blut gestritten, als ginge es um etwas Wirkliches. Und ich glaube sozusagen, Gewohnheit, Sprache ist ganz viel Gewohnheit. Und Gewohnheit zu ändern ist für Menschen sehr, sehr unangenehm. Und da möchte man lieber sehr lange diskutieren, als eine Gewohnheit zu ändern. Und das andere ist, glaube ich, dass das Thema super komplex ist. Also es gibt ganz viele Argumente für beides. Also es gibt ein Argument, ich würde auch nicht von der männlichen, sondern für die generische Form plädieren. Für die gibt es Argumente. Es gibt Argumente fürs Sternchen. Es gibt für alles wahnsinnig viele Argumente. Wir wollen aber gerne klare Linien ziehen können. Also wir wollen gerne, haben das Gefühl, die Guten sind die, die gendern und die Bösen sind die, die nicht gendern oder andersrum, die Sprachverhunzer oder sonst irgendwas sind die, die gendern. Also ich glaube, man möchte gerne klare Linien ziehen und sich klar positionieren. Und Sprache ist ja immer auch eine Positionierung bei einem Thema, was aber gar nicht klar ist und was super kompliziert ist. Und eigentlich müssten wir alle da sitzen und Studien wälzen und uns lange Gedanken machen. Das ist aber sehr anstrengend. Also diskutieren wir einfach lieber sehr emotional.
Ist es nicht aber doch auch schön, dass wir so emotional miteinander diskutieren? argumentieren? Könnte man nicht wenigstens zur Befriedung dieses Kampfes sagen, es bringt ja aber doch möglicherweise doch auch was für die, vielleicht sogar im Hinblick auf diese Pay Gap, dass wir wenigstens anlässlich des Genderns immer mal wieder diesen Skandal benennen?
Ich würde es genau andersrum sehen. Ich habe eine ganz große Angst bei dem Thema, dass sozusagen politisches Kapital, Aufmerksamkeit, das ist ja alles begrenzt. Und jede Sendung, in der wir über das Gender reden, ist eine Sendung, wo wir nichts gegen die Gender Pay Gap tun. Ist eine Sendung, wo wir nicht gegen das Abtreibungsverbot, was es in Westdeutschland immer noch gibt, was für jeden Ossi ein Skandal ist. Das ist alles eine Zeit, die wir mit etwas verbringen, was relativ irrelevant ist, anstatt uns mit den echten Problemen auseinanderzusetzen. Und das finde ich auch in der Politik echt eine Tragödie.
Mein Plus Eins, Marion Brasch nickt, wie man nur nicken kann. Nele Polacek ist Schriftsteller und Literaturwissenschaftler. Und mit ihr haben wir über das Sternchen zwischen uns gesprochen, zu der Frage, warum die Gender-Debatte so sehr polarisiert. Das nächste Mal werden wir Sie anfragen, wenn es um die Pay Gap geht und das Abtreibungsverbot. Ganz herzlichen Dank für Ihre Antwort heute, Nele Polacek.
Vielen Dank.
Nach wie vor ist mein Lieblingsgast heute Marion Brasch. Und du hast noch eine Filmempfehlung. Empfehlungen sind ja deine Sache. Und zwar kommt ein neuer Film über deinen Bruder in die Kinos. Und zwar am 11. November. Das ist ein Film, der heißt
Lieber Thomas und ist so ein, ist jetzt kein Biopic, sondern ist, glaube ich, eher so eine Annäherung an einen Menschen, der in der DDR Dichter werden wollte, der sich politisch gerieben hat am System, an seinem Vater, an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und es ist, wie ich finde, abgesehen davon, dass es um meinen Bruder Thomas geht, ein unglaublich toller Film über eine Zeit im Osten, in der eben nicht der Osten ausgestellt wird in dem Film, sondern es wird von Leuten erzählt, die was wollten in diesem Land DDR.
Also eine ganz klare Filmempfehlung. Lieber Thomas von Andreas Kleinert ab 11. November im Kino. Ich wünsche dir einen wunderschönen Herbst, liebe Marion. Und mir wünsche ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
Das wünsche ich mir auch. Danke, Gesa.
Soweit unser Podcast mit unserem Lieblingsgast in dieser Woche, mit Marion Brasch. Aber wir haben noch mehr zu erzählen. Hören Sie unbedingt rein in unseren zweiten Podcast. Da geht es heute um eine Familie und einen Traum. Gilda und ihr Mann, die träumen nämlich von einem Wohnprojekt, wo sie nicht nur als Kleinfamilie, sondern mit ganz vielen Leuten zusammenleben können. Aber ihre beiden Söhne, die haben da nicht so besonders große Lust drauf.
Schrecklich. Schon, also ich find's doof, ja. Die haben das schon mitgekriegt, dass ich da nicht so einverstanden war.
Die Kinder, die jammern ja, die sagen ja, ihre Zimmer sind nicht groß genug. Ich muss ehrlich sagen, das ist völlig okay, was sie da an Wohnraum haben und damit können sie gut auskommen. Ich selber hätte gerne ein Zimmer mehr.
Was der Traum vom Wohnen in Gemeinschaft mit Gilda und ihrer Familie macht, das erzählt uns unser Autor Charlie Kowalczyk. Ich bin Gesa Ufer und nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Lutz Träger. Machen Sie es gut.